Ja, guten Tag. Hallo zu meinem neuen Podcast. Ich habe heute eine Frau hier im Studio, Sonja Fatma Bleser. Hallo Sonja.
Hallo Andreas.
Wir kennen uns seit 15 Jahren über viele Projekte und du hast aus meiner Sicht eine wirklich wichtige Geschichte. Du hast wichtige Projekte und ich möchte dich einfach jetzt bitten, erzähl ein bisschen was von dir.
Also ich bin in Ostanatolien geboren, bin dort aufgewachsen, bis zu meinem 10. Lebensjahr. 1973 kam ich dann nach Deutschland und ich habe ja sehr früh die Unterdrückung der Frauen dort mitbekommen und auch die Situation der Frauen. Und als ich dann nach Deutschland kam, habe ich gedacht, es wird dann alles besser und die Frauen, ne, es war ja die Zeit der 60er, 70er, wo die Frauen auf die Straße gegangen sind und gesagt, habe ich kleine
Emanzipation.
So ja. Die Emanzipation, genau, die war dann da und das war dann natürlich sehr schön zu beobachten, zu sehen, weil das war für mich dann die Hoffnung auch als ein Migrantin beziehungsweise eine Ausländerin, die über die Situation der Frauen berichtet. Und das hat mir dann auch Mut gegeben. Aber als ich in Deutschland war, habe ich gemerkt, es ist schon ein riesengroßer Unterschied zwischen Migranten, die hier hingekommen sind, und zwischen den deutschen Frauen. Und so habe ich ganz schnell dann leider auch gemerkt, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, hier in Deutschland als eine türkisch-kurdisches Mädchen meinen Mund aufzumachen und eigensinnig zu sein und Sachen zu verlangen oder eben über Tabus zu reden. Ja, und da ich hier ja selber aus der Situation komme, Gewalt erlebt oder auch zwangsverheiratet wurde und auch bis heute dann immer noch Menschen meinen, dass sie mich umbringen wollen, weil ich über Tabus rede, weil ich natürlich auch heute, man weiß es, sie hat ein Buch geschrieben und das hätte sie nicht tun sollen, das war eine Schande gegen den Kulturkreis, aus dem ich komme, aber auch gegenüber Islam.
Du hast ein Thema, was tabu ist, öffentlich gemacht.
Genau. Ich habe mir lange überlegt, ob ich über die Situationen der Frauen in Ostanatolien, in der Türkei, aber auch hier in Deutschland spreche und darüber schreibe. Und dann habe ich mich entschlossen und habe es getan, weil für mich wichtig war, dass die Mehrheitsgesellschaft, aber auch Mädchen und Frauen erfahren, was dass auch andere betroffen sind, aber auch die Mehrheitsgesellschaft auch erfahren sollte, was passiert in den vier Wänden hier. Weil man hat sich nicht dafür interessiert. Es waren auch Traditionen, Normen oder patriarchalische Strukturen, die sehr fremd waren. Und man hat ja auch gesagt, na ja, sie sind ja auch vielleicht irgendwann dann weg und dann löst sich das Problem auch. Und ich habe aber über die Tabus gesprochen. Ich habe über die Situation der familiären Gewalt gesprochen. Ich habe über die Zwangsverheiratung gesprochen, was das mit Frauen macht, weil ich es selber erlebt habe, wie sich das fühlt, was es mit einem macht. Und aber auch später über den versuchten Ehrenmord. Wie schlimm das war, dass Menschen vor dir stehen, diejenigen, die man kennt in der Verwandtschaft, aber auch aus dem türkisch-kurdischen Community, dass sie gemeint haben, mich umzubringen, um erstens für die Ehre, für die Familie wiederherzustellen, damit sie noch mehr Anerkennung bekommen, damit man mit denen umgeht und die Hände und Füße küsst, wie man mir gesagt hat, aber auch damit ich nicht noch mehr über Tabus rede.
Das war ja so konkret, dass du Polizeischutz hattest, dass du vom deutschen Staat auch geschützt werden musstest, um eben nicht Opfer eines solchen Ehrenmordes oder Gewaltaktionen zu werden. Also es war, wir reden hier nicht über theoretische Abhandlungen, sondern du hast das ja konkret erlebt.
Das ist es. Ich habe es wirklich selber am eigenen Leib erlebt. Nachdem ich dann in die Öffentlichkeit gegangen bin, ging es ganz schnell, dass die Leute sich organisiert haben und wenn sie wussten, wo ich eine Lesung oder einen Vortrag habe oder auch eine Fortbildung, dann standen sie vor der Tür oder die waren während einer Lesung da. Man hat es erstmal nicht gemerkt und dann sind sie dann aufgestanden und wollten gewalttätig werden und die Veranstalter haben gemerkt, wie extrem das ist, haben selber Angst bekommen und dann kriegte ich dann Polizeischutz zum Glück und es gab eine Situation, das war ganz schlimm, in jetzt Germersheim, da kann ich ja auch den Namen nennen. In Germersheim hatte ich eine Lesung gehabt, wo 250 Leute anwesend waren und plötzlich kommt ein junger Mann rein und hat eine Waffe in der Hand. Solche Situationen habe ich dann erlebt und das waren nicht Einzelsituationen, sondern kam ja öfter. Und irgendwann hat die Polizei gesagt, wir können nicht mehr sie überall begleiten, wir haben die Kapazität nicht und die Argumente waren dann nicht jetzt hier in Köln, aber auch in anderen Bundesländern, sie soll doch bitte eine andere Arbeit machen. Oder Argumente wie, dann soll sie doch bitte in einen anderen Bundesland ziehen. Sie soll eine neue Identität sich holen. Aber das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte in der Öffentlichkeit sein. Ich wollte die Gesellschaft, egal welche Gesellschaft es ist, und die Politik darauf aufmerksam machen.
Aufrütteln
und wie ich immer wieder sage, mal Teppich zu heben und zu gucken, was liegt dann darunter noch verborgen. Und auch mal so sensibilisiert zu werden, auch bestimmte Veränderungen vielleicht anzugehen. Und das war natürlich nicht einfach. Es war schon sehr, sehr schwierig, Politik und auch den Kommunen zu sagen, wir müssen was tun, wir haben ein ganz großes Problem. Ich bin kein Einzelfall. Und das hat ganz schnell gezeigt. Nach meinem Buch haben viele mitbekommen, ach ja, sie ist eine, die zwangsverheiratet wurde, sie ist eine, die Gewalt erlebt hat, sie ist eine von uns. Und dadurch haben die Frauen dann mehr Mut gefasst, auch zu mir zu kommen. Zu diesem Zeitpunkt, da hatte ich noch nicht meine Beratungsstelle.
Das muss man vielleicht erklären. Mhm. Nachdem du Bücher oder das Buch geschrieben hast, hast du dann ja auch Projekte entwickelt und hast verschiedene Sachen gegründet und hast Beratungsstellen. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir haben uns 2005, also fast 15 Jahre kennen wir uns jetzt. Und ich habe diesen Weg dann begleiten dürfen und bin immer noch fasziniert, mit welcher Kraft du das alles machst. Und ab und zu als Freund warne ich dich ja vor einer Überbelastung, weil man kann nicht alles auf den Schultern tragen, aber du bist immer wieder dabei, solche Ideen zu entwickeln, solche Beratungsstellen zu gründen oder aus mit Mitarbeitern junge Menschen dafür zu gewinnen, die dich unterstützen. Und wir kommen vielleicht im weiteren Verlauf des Gesprächs über die aktuelle Situation nochmal zu reden, über Corona und was bedeutet das für diese Themenfelder eigentlich? Was ist das alles weg oder ist das jetzt, kommt das noch mehr? Mhm. Aber vielleicht erzählst du mal, was du dann nach dem Bücherschreiben gemacht hast.
Nachdem ich ja mein Buch veröffentlicht habe und auch in der Öffentlichkeit war, war für mich dann wichtig, eine Beratungsstelle zu gründen, mit der Hoffnung, dass ich Geld bekomme und Unterstützung bekomme, dann Leute einstelle. Und das war sehr, sehr schwierig. Ich habe ja die ersten 10 Jahre wirklich mein ganzes privates Geld da reingesteckt, um die Betroffenen aufzufangen. Und wir haben Betroffene meisten wollen immer die Zahlen hören.
Es geht um jeden Einzelnen.
Genau, es geht um jeden Einzelnen. Und selbst wenn ich dann halt auch gesagt habe, wir haben ihn im Jahr 300 bis 400 Betroffenen, die wir beraten haben, hat es nichts, erstens wollte man zahlen und dann hat es dann doch nichts gebracht. Und und dann war meine Hoffnung, nach Köln zu ziehen mit der Beratungsstelle. Dort habe ich dich hier auch kennengelernt. Das erzähle ich immer wieder. Ich habe dich angesprochen und damals war ja auch unser Bürgermeister Rotes, ne? Genau da. Und du hast gesagt, weißt du was, ich mach dir die Türen auf und du musst gucken, wie du das dann an verkaufst oder wie du die Leute davon überzeugst, dass das Problem da ist. Und ich habe versucht, alles zu geben. Seitdem haben wir dann unseren Beratungsstelle Hennermond hier in Köln in Longericht. Und seitdem versuchen wir dann auch zu beraten, zu helfen, zu unterstützen. Wir haben versucht, mit Mitgliedern die Gelder zu bekommen über Mitglieder. Wir haben versucht, Spenden zu bekommen, wo dann auch, klar, wir Spenden und Mitglieder bekommen haben. Aber das Geld hat niemals gereicht. Wenn man im Jahr so viel Betroffene hat, dann schafft man das nicht. Und ich, wie du mich auch kennst, Tag und Nacht habe ich gearbeitet. Es waren bis vor einem Jahr ganz schlimme Situationen. In der Nacht haben die Frauen mich angerufen, wenn die Eltern geschlafen haben, wenn der Partner geschlafen hat. Das heißt, ich bin in der Nacht losgefahren und habe die Betroffene rausgeholt, mit dem Kind auf dem Arm oder ohne Kind. Ich habe versucht, sie über den Balkon rauszuholen. Und es waren schon schlimme Situationen. Aber das, wie du auch mich gewarnt hast, nach 30 Jahren schafft man das nicht mehr so extrem zu arbeiten.
Ja, man braucht eine Struktur und man braucht auch Sicherheit, dass diese wichtige Arbeit auch weitergeführt wird und dass man Unterstützung bekommt. Also man muss sich das vielleicht nochmal vorstellen für jemanden, der das nicht selber erlebt hat, dass wenn dich jemand anruft, dann geht es ja wirklich um Sekunden oder um Minuten, die Situation zu verändern. Da kann man ja nicht wieder denjenigen in die Situation zurücklassen, weil wer den Mut hat, wenn die jungen Frauen oder die Frauen den Mut haben, sich dir gegenüber zu äußern, dann ist es so weit, dass sie wirklich nicht mehr weiter wissen und dann müssen sie aus der Situation heraus. Vielleicht kannst du mal schildern, was deine Mitarbeiter in letzter Zeit erlebt haben, wenn sie dann staatliche Organisationen hier, Gesundheitsämter oder ähnliches, über solche Fälle informiert haben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selber erlebt hat.
Das ist wirklich so, wenn man es selber nicht erlebt hat und wenn man dann sich auch nicht damit beschäftigt, wenn man auch Beratungsstellen nicht besucht, um einfach mehr zu erfahren, wie sieht die Situation aus. Es war vor Corona ganz schlimm, aber durch Corona ist natürlich noch mehr, leider, nicht natürlich, aber leider noch mehr Gewalt verübt worden. Die meisten Frauen, aber auch junge Männer, wir beraten ja auch junge Männer in dem Thema, eben wenn sie sich dann sexuelle Orientierung und oder Zwangsheirat, auch Männer sollen umgebracht werden. Und durch Corona waren die Sicherheitsräume nicht mehr gegeben. Es war keiner da, es war die Behörde nicht richtig zu erreichen, es waren Jugendämter nicht zu erreichen, es waren so viele Institutionen nicht zu erreichen. Und wir haben viele Frauen, die uns dann versucht haben, über wenigstens Telefon, indem sie Müll weggebracht haben, eben kurz anzurufen oder eine andere Situation, wenn die dann spazieren gegangen sind. Aber die Schutzräume waren nicht da. Das war dann sehr, sehr schwierig.
Ja, und die Kontrollmechanismen, ne?
Und dadurch, dass ihre Männer und auch die Eltern und Väter zu Hause waren sie, standen die total unter Kontrolle. Selbst Frauen haben berichtet, ich konnte noch nicht mehr, wenn ich eine halbe Stunde im Badezimmer war, hat man schon gefragt, was machst du? Aber es war die Möglichkeit, aus dieser Gewalt ein bisschen sich zurückzuziehen oder wenigstens eine Stunde zurückzuziehen. Manche Frauen haben gesagt, ich habe einmal in der Woche von meinem Vater bin ich geschlagen worden. Jetzt werde ich fast jeden Tag geschlagen. Die Aggressivität, die ist noch schlimmer geworden, die Unzufriedenheit, klar, auch durch Corona, durch Arbeitslosigkeit,
ja,
Unsicherheit. Aber das sind ja eigentlich, möchte ich gar nicht die Gründe aufzählen, weil Gewalt ist Gewalt. Und
die ist auch kulturübergreifend, das muss man auch, die Situation haben wir ja auch bei allen Familien, also egal wo sie herkommen.
Wenn jemand sagt, es gibt ein Land, was gewaltfrei wäre, dann würde ich sagen, ich weiß nicht, auf was für einem Planeten du lebst. Genau. Muss man ganz ehrlich sagen, Gewalt gibt überall auf der Welt und Gewalt macht nicht Halt vor Nationalität, Religion oder Bildung oder auch keine Bildung. Die Gewalt ist überall.
Und sie ist meistens männlich, ne?
Die ist meistens männlich, genau, auch gerade die sexuelle Gewalt ist männlich. Und das andere ist bei uns gerade dann auch diese Zwangsverheiratung und Ehrenmord. Wir haben so viele Fälle von Ehrenmord, dass jeden Tag 4 Leute zu uns. Manchmal sind es 5, manchmal sind es 6. Und bei den meistens ging es um Ehrenmord. Die sind zwangsverheiratet.
Also die Androhung, dass wenn sie...
Die Androhung von Ehrenmord. Wenn du dich nicht nach unseren Regeln verhältst, wenn du dich nicht nach unsere Vorgaben, Normen und Traditionen verhältst, wenn wir dich mit einem Freund erwischen oder wenn sie zwangsverheiratet wurden oder Zwangsverlobung und dieses nicht möchten, oder wenn sie dann sagen, wir haben dich mit einem Jungen erwischt, ob das jetzt ein Kumpel ist, wer das ist, wird die Frage nicht gestellt. Das heißt, denen wird's direkt gedroht, wir bringen dich um. Jetzt sagen viele, ja, mein Gott, Frau Bläser, man sagt das mal so. Mach das nicht, ich bring dich um. Für mich ist es ganz wichtig, wenn ein Vater, ein Bruder sagt, ich bringe dich um. Es geht hier um mein Ansehen, es geht hier um meine Ehre, dann muss ich das ernst nehmen. Und wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, das war ganz schlimm, dass der Vater hat versucht, mit einem Messer auf sie zuzugehen. Dann hat sie sich gewehrt, hat sie so verletzt, dass sie zum Glück überlebt hat. Und dann anschließend kam der Bruder und der Bruder hat sie auch nochmal verprügelt und hat gesagt, das nächste ist, wir bringen dich in unsere Heimat. Dort wirst du verheiratet oder wir stürzen dich von irgendwo und keiner wird sich danach fragen. Diese Frau ist zu uns gekommen und wenn sie sagt, mein Vater hat früher immer gesagt als Kind, ich bring dich um. Und jeder hat gesagt, ja, das sagt man dann so. Heute ist es wirklich geworden, es ist so.
Gut, das heißt aber auch, du hast diese Sensibilität und deine Mitarbeiterinnen, aber wenn deutsche Behörden, Polizei, Gesundheitsamt, andere Stellen, Arbeitsagentur, wenn dort Frauen hinkommen und sowas äußern, ist die Sensibilität dann da? Ist das besser geworden? Hört man darauf oder was ist deine Erfahrung?
Also unsere Erfahrung ist das, dass wir dann erschrocken sind manchmal darüber, wie Behörden reagieren. Gut, man kennt Hennermund als eine professionelle Stelle, was eben die Themen betrifft. Aber es werden viele Fehler gemacht. Ich würde mir schon wünschen, dass wirklich die Polizei, die Ämter, Jugendamt, alle Stellen, AGE, Jobcenter, alle Stellen, selbst die Ärzte, sensibler sind. Frauenärzte nehmen nicht mehr ernst und haben gar keine Zeit und nehmen sich gar keine Zeit mehr, wirklich mit den Frauen zu reden oder sie anzusprechen, wenn sie merken, der Mann kommt auch mit, ihre Körperhaltung, ihre Mimikgeste wird nicht gemacht. Jugendamt muss wirklich auch Schulungen bekommen, sensibilisiert werden, nicht jede Behörde, aber es sind immer noch Mitarbeiter, die überfordert sind, die wissen nicht, wie sie arbeiten sollen. Wir arbeiten mit denen sehr eng und sie haben Fälle, in denen sie nicht helfen konnten. Manchmal haben sie eben falsch geholfen, haben die Betroffenen, die von Zwangsheirat und Ehrenmord betroffen sind, haben sie wieder nach Hause geschickt. Was das bedeutet.
Also in die Familie zurück.
Das muss man sich vorstellen. Sie sind nicht sensibilisiert. Ich würde mir auch wünschen, dass auch die Polizei sensibilisierter wird, dass man dann mehr darauf achtet. Deshalb mache ich ja auch mit denen, gebe dann eben Fortbildungen und Workshop, damit man sie darauf aufmerksam macht. Und durch Corona waren ja alle Stellen nicht mehr besetzt oder so minimal, dass die Betroffene über eine halbe Stunde am Telefon hängen.
In der Warteschleife.
In der Warteschlange oder Warteschleife. Kein von diesen Betroffenen, die Gewalt erleben, die haben nicht diese Zeit. Bei denen muss es schnell gehen. Und wenn die bei uns anrufen, dann muss es auch schnell gehen. Und wir arbeiten ja auch jetzt auch mit den Opferschutzbeauftragten oder auch mit Opferschutz und
also polizeilicher Opferschutz.
Polizeilicher Opferschutz. Um dann auch zu schauen, weil sie sagen auch, diese Leute kommen nicht zu uns, die von Gewalt betroffen sind, Zwangsheirat, von Ehrenmord betroffen, die kommen nicht zu uns. Und da überlegen wir, woran liegt es? Das heißt, die Sensibilisierung und die Art, wie man mit den Betroffenen redet. Man muss sich vorstellen, die sind dermaßen, und ich glaube, jeder von uns kann sich das vorstellen, wie traumatisiert die Personen sind. Es ist Ich habe zum Beispiel, Zwillinge sind zu mir gekommen, die waren 16 Jahre alt. Einer von denen die sind in der Schulzeit zu mir gekommen, weil sonst fällt das hier auf und werden ja kontrolliert. Sie kamen und die einen habe ich gefragt, sag mal, hast du dir wehgetan, weil du nicht richtig gehen kannst? Fing sie direkt an zu heulen. Also habe ich dann erstmal sie beruhigt, mit ihr dann geredet. Da hat der Vater sie mit einem Jungen erwischt. Und dann hat der Vater, man muss sich vorstellen, man denkt, das gibt's bei uns hier in Deutschland nicht, mit einem Hammer auf die Zehen geschlagen und gesagt, und jetzt guck mal, wie du wieder zu ihnen kommst. Solche Situationen, die Frauen sind traumatisiert, und die muss man sensibel auffangen. Und daher ist es sowas von wichtig. Wir haben einen Fall gehabt, da hat das eine Jugendamt gesagt, wir sind nicht für diesen Fall zuständig. Dann hat das andere Jugendamt nicht. Da versucht man erstmal zu klären, wer die Kosten übernehmen könnte. Meine Mitarbeiterin hat bis abends 9:30 dafür versucht, jemanden zu bekommen, um sie unterzubekommen. Und was hört man, dass man dann sagt von Jugendamt, ja, die hat ja bis jetzt das ja irgendwie auch ausgehalten, könnte sie doch nicht für ein paar Tage nach Hause gehen.
Das kann man nicht nachvollziehen.
Nein, ich kann es nicht. Sie steht mit einer Tüte dahin und sagt, mein Vater ist mit Messer auf mich zugegangen und ich bin ganz schnell abgehauen. Ich habe noch zum Glück, ne, das ist es ja, oder auch andere Situationen. Ich möchte ja nicht jetzt über alle Fälle reden, sondern es geht darüber um Sensibilisierung und es geht darüber, wir haben zum Beispiel, ich habe zwei Mitarbeiter, zum Glück muss ich sagen, dass wir hier von unserer Stadt, von der Kommune Köln.
Das war ja auch ein langer Kampf, das hinzubekommen. Ne? Dass du eine Unterstützung bekommst. Das, was ich in den Jahren festgestellt habe, war ja immer von einer Projektidee oder Finanzierung oder von einer Unterstützung von Stiftungen und so in die andere. Und wir haben immer gesagt, das geht so nicht. Der Staat nutzt im Grunde oder auch die Kommune nutzt deine oder eure fachliche Kapazität aus und ist eigentlich im Grunde genommen nicht in der Lage, das selber zu leisten und muss dann aber auf der anderen Seite, so haben wir immer gesagt, das auch finanziell unterstützen. Und das ist ja durch eine Finanzierung der Stellen zumindest vom Anfang her gelaufen. Bevor wir dazu kommen, weil da kommen noch ein paar wichtige Fragen oder auch ein paar, glaube ich, Sachen, was du an Wünschen hast. Damit wir das nicht so, das ist ja schrecklich genug über das, was wir reden. Aber es gibt ja auch noch eine andere Seite, die zumindest mir in den Jahren mal ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Das waren so die Projekte, wenn du mit jungen Männern hier aus Köln, Champs oder Heroes, wie sie sich dann unterschiedlich genannt haben, die du in so eine neue Form von Reflexionen gebracht hast und dass sie im Grunde nicht in diese alten archaischen Muster fallen, sondern dass sie ihre Schwestern, ihre Töchter, ihre Nichten unterstützen, wenn sowas ist. Und das habe ich immer als eine total positive Geschichte erlebt. Und ich habe ja die Chance gehabt, mit einigen von denen auch ein Projekt in Rio zu machen, in der Partnerstadt von Köln. Und das war für viele, die dabei waren, also eine wahnsinnig positive Geschichte. Und weil sie auch mal gesehen haben, dass es auch noch andere Probleme gibt und dass sie auch selber was können, dass sie was auf die Beine kriegen. Sie haben ein tolles Projekt in Rio mit mir gemacht und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich finde das auch toll. Ich weiß nicht, wie viele junge Männer sind da durch die Jahre bei dir durch die Schulung gegangen. Das ist ja eine ziemlich große Zahl, die da...
Ja, also ich durch meine Aktivität in den Schulen, Jugendzentrum, muss man schon sagen, also ich habe mal mir so überlegt und auch mal aufgeschrieben, wie viele Schüler hatte ich und wie viele Schulen habe ich überhaupt besucht und ich bin dann bei 15.000 Schüler im Jahr gekommen. Im Jahr. Und für mich gab eine Situation, man wird ja immer älter, ich bin ja heute älter als vor 20, erfahrener. Aber wenn ich in Schulen so die letzten Jahre vor den Schülern gestanden habe, dann habe ich erzählt, weißt du, das ist ja meine Geschichte. Ich habe aus meinem Buch gelesen, das ist meine Geschichte, das habe ich erlebt. Und wie sieht die Situation heute aus? Und die Situation hat sich in der dritten Generation nicht verändert. Und dann merkt man, wie bestimmte Mädchen und auch die meisten Mädchen, aber auch Jungs mir dann Zeichen gegeben haben mit Nicken und so ja, ich kenne das, ich weiß das. Und irgendwann habe ich das dann, wie du sagst, Projekte, habe ich ein Projekt entwickelt, Stammtisch für Betroffene. Und erzähle das so den Mädels, hör mal, ich war da in der Schule und. Und dann sagte eine Betroffene, weißt du, Sonja, du bist ja älter geworden, ne, ganz vorsichtig. Ich bin ja jetzt 22, ich würde gerne mal auch mal mitkommen und berichten, wie es mir geht und was man mit mir gemacht hat. Ich habe sie mit in die Schule genommen, sie hat von sich berichtet und es sind so viele Mädchen gekommen, die gesagt haben, ich lebe dein Leben, ich lebe das. Und da kam mir die Idee, es müssen Jugendliche sein.
Auf Augenhöhe, ne?
Auf Augenhöhe. Jugendliche, die wissen, wie man mit Jugendlichen auch redet, auf Augenhöhe, als große Schwester, als Freundin, als Vorbild, egal in welche Position sie gehen, die müssen die Aufgaben jetzt übernehmen. Und deshalb ganz am Anfang habe ich ja das Projekt Heroes gehabt, was ich dann nach 4 Jahren aufgehört habe, weil es richtete sich nur ging um Jungs, die aus dem Ehrenkodex kommen. Das heißt, keine Geflüchtete durften damals mitmachen, keine Deutsche durften mitmachen, keine Italiener und. Und irgendwann habe ich gedacht, das ist nicht miteinander, das ist schon wieder gegeneinander. Die und wir. Und ich will nicht mehr die und wir haben. Und nicht gerade besonders hier in Köln, sondern wir. Wir gehören zu Köln und Köln ist unsere Heimat. Und so habe ich dann das dann weitere Projekte entwickelt und da das Projekt CHAMS. Und bei CHAMS war für uns auch wichtig, patriarchalische Strukturen natürlich, aber es war auch wichtig, Menschenrechte, Werte, unsere Grundwerte, Demokratie, Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus. Es hat so zugenommen in den letzten Jahren und die dritte Generation weiß nicht mehr, wo sie stehen. Sie haben keine Säule mehr gehabt, wo sie sich festhalten konnten. Was passierte? Sie sind in bestimmte Institutionen gegangen. Ich will nicht alles schlecht machen, aber es waren auch religiöse, islamische Institutionen, die leider die Kinder für ihre Zwecke missbraucht haben. Und ich wollte, dass Jugendliche zu uns kommen, dass die Jugendliche die patriarchale Strukturen oder so wie sie in diesen, ja, wie soll man sagen, Traditionen und Normen, die gegen unsere Grundgesetze ist, groß geworden sind, es zu hinterfragen. Und selber ihre eigene Erfahrung zu machen und langsam versuchen, auch sich in der Familie zu wehren, zu sagen, das geht so nicht, Vater. Ich will nicht meine Schwester schlagen. Ich möchte nicht, dass Frauen unterdrückt werden oder Mädchen unterdrückt. Oder du musst auch was tun. Und wir haben ja dann, wir haben jetzt 3 Gruppen. Das ist jeweils immer 10 bis 15 Jungs. Und wir freuen uns so darüber, dass jetzt wir einen Antrag stellen konnten, dass wir auch Mädchen ausbilden können, weil gemeinsam und auch gerade wenn Rollenspiele gespielt werden, gemeinsam ist es gut auch, dass die Mädchen dann auch die Mädchen auffangen können und ich hoffe, dass das funktioniert, dass unser Antrag durchkommt.
Und die gehen in die Schulen und erklären auf Augenhöhe, was sie so erlebt haben oder bieten Lösungsmodelle an und das kommt dann von innen und nicht von außen irgendwie von irgendwelchen Professoren oder sondern es, ja, das ist auch, die reden die gleiche Sprache vermutlich dann, ne?
Ja, was wichtig ist, wir wissen, dass in jedem Bereich, wir können nicht junge Leute innerhalb 4 Wochen oder 6 Wochen fit machen. Das geht nicht.
Ein längerer Prozess.
Das ist es. Es geht ja darum, erstmal diese Jugendlichen kennenzulernen, dass sie sich mit sich selber beschäftigen. Wer bin ich? Woher komme ich? Was ist mir gesagt worden? Oder einer sagte dann, meine Eltern sind so antisemitistisch gewesen, aus Syrien, so schlimm gewesen. Und hier kriege ich Informationen. Und hier bei CHAMS kann ich endlich meine Maske absetzen und wirklich zu hinterfragen, ohne dass ich bestraft werde, ohne dass ich eine Konsequenz tragen muss. Und wir arbeiten ein Jahr mit denen. Und nach einem Jahr, da werden die Themen durchgegangen und da nicht, also wenn wir sagen, wir nehmen jetzt Antisemitismus durch, dann ist das ein Thema, der über mehrere Wochen geht, bis wir merken, sie sind stabil und sie haben das hinterfragt. Sie haben ihre eigene Meinung gebildet. Und so sind auch mit anderen Themen, dann werden dann Rollenspiele entwickelt, dann werden dann Methoden entwickelt, gemeinsam, wie man mit Methoden und Rollenspiele in den Schulen dann arbeiten kann. Und erst nach einem Jahr, wenn wir merken, sie sind fit, werden sie zertifiziert. Die Zertifizierung zum Beispiel haben wir in der Synagoge bei uns in Köln, in der Hohenstraße haben wir gefeiert, da waren wir auch sehr dankbar dafür, weil es für uns auch wichtig war, beziehungsweise es war für die Jugend wichtig, ein Zeichen zu setzen.
Und die erste haben wir im Landtag gemacht, mit dem damaligen Landtagspräsidenten.
Das ist es. Da sind wir im Landtag gewesen, da wollte ich dann danach drauf kommen. Und ich werde es nie vergessen, als sie in diesem Landtag kamen und dann große Augen hatten. Und ich bin in den Räumen, wo die Politik geführt wird, was man sonst im Fernsehen sieht. Und sie waren stolz. Aber wer dann noch doll stolz war, waren die Eltern. Die Eltern waren so stolz auf ihre Kinder und deshalb arbeiten wir auch mit den Eltern zusammen. Wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern miteinander, um auch zu erreichen, dass wir ein Umdenken hervorrufen. Und wir haben jetzt zum Beispiel mit einer neuen Gruppe angefangen. Also es sind jede Menge Plätze. Wenn da Jungs und Mädels sind, die dann sagen, ich opfere einmal die Woche 2,5 Stunden meine Zeit, das ist auch ehrenamtlich, sind herzlich eingeladen, um einfach da mal uns kennenzulernen. Und das finde ich so toll, dass Jugendliche selber dann auch anfangen und sagen, wir müssen was tun. Und wir müssen was hier auch für unsere Stadt tun.
Das war mir jetzt auch sehr wichtig, dass das nochmal zur Sprache kommt, weil der Anfang war sehr, richtigerweise sehr dramatisch und auch um das Problem aufmerksam zu machen. Aber du hast ja aus dieser Dramatik und aus diesem eigenen negativen Erfahren ja so viel Kraft und Energie geschöpft, dass solche Projekte entstanden sind. Und du hast ja, auch das will ich nicht verhehlen, eine besondere Ehrung dieses Landes bekommen. Du hast das Bundesverdienstkreuz bekommen. Ich glaube, wirklich zu Recht. Aber das alles treibt dich ja immer wieder um, auch in unseren Gesprächen. Wie sichert man diese Arbeit? Wie wird die, also nicht, die wird wertgeschätzt von vielen, auch in dieser Stadt. Die Frage ist aber immer, wie kann man sie auch finanzieren? Weil du hast in einem Nebensatz gesagt, dass du sehr viel eigenes Geld dafür investiert hast. Das ist hoch anzurechnen. Aber eigentlich ist das nicht der Sinn der Sache, dass Menschen, die ihr eigenes Geld dafür für so eine wichtige Aufgabe, die der Staat mitleisten muss und die wir als Politiker oder ich möglicherweise als Oberbürgermeister dann auch mit unterstütze, das ist für mich keine Frage. Alle solche Projekte, die Integration, die Menschen stark machen, die sie reflektiert machen, die gegen Hass, gegen Antisemitismus, gegen aber auch gegen das Verteufeln des Islams. Also der Islam ist ja nicht nur schlecht, aber das nehme ich sofort zurück, denn nicht nur schlecht. Er hat bestimmte Ausprägungen, politische Ausprägungen, die ich absolut nicht teile, aber diese Religionen sind ja auch ein Halt, aber wenn sie menschlich geführt werden und wenn sie die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Und da machst du eine wichtige Arbeit. Und die Frage ist, du hast vorhin mal gesagt, du wirst in der Stadt unterstützt, aber ich glaube, so wie ich dich verstanden habe, wünschst du dir mehr Unterstützung.
Wie du gesagt hast, Andreas, es ist für mich dann immer ganz wichtig, was verlange ich von dir, von der Politik, wenn du im Oberbürgermeister, unser Oberbürgermeister hier in Köln wärst. Da habe ich natürlich auch genauso, wo ich dann sage, die und die Probleme haben wir und ich möchte, dass diese Probleme ernst genommen werden. Und dazu gehört auch Integration. Wir machen die Arbeit, die hätte schon längst getan werden müssen oder unterstützt werden müssen und Organisationen finanziell unterstützt werden, weil wir wissen, wie wir diese Menschen auffangen können. Wir wissen, wo die Probleme liegen. Wir kennen uns mit den verschiedenen Kulturkreisen aus, mit den Normen und Traditionen der Familie, die Erziehung. Wir haben uns ja, oder ich seit, nicht nur, weil ich aus diesem Kulturkreis komme, sondern auch meine Mitarbeiter, sich jahrelang damit beschäftigt und geschult. Und daher ist es schon wichtig. Und deshalb will ich nicht sagen, es ist jetzt ein Problem der Moslems, Slam, um Gottes Willen. Das wäre fatal und das ist auch nicht meins. Man redet viel von Islam. Das Problem ist es einfach, dass wir in der islamischen Gesellschaft nicht jemand haben, der die Gesellschaft so aufklärt und selbst die Moscheevereine tun es nicht. Ist das jetzt islamisch oder sind das patriarchalische Strukturen und Normen, die weiterhin gegeben werden? Und den Islam gibt es auch nicht. Und es gibt viele Interpretationen von Islam. Und daher ist es wichtig, dass wir sagen, nicht, ja, der Islam ist schuld daran oder das sind ja nur Leute aus dem islamischen Kulturkreis. Nein, zu uns kommen auch aus Familien aus der mit dem polnischen Kulturkreis oder aus der Tschechei oder aus Russland, aber auch natürlich wie Indien, Marokko, Türkei, Iran, Irak. Also ich kann 42 Länder aufzählen, wo die Betroffenen zu uns kommen. Und für uns ist wichtig, dass wir sagen, aus welchem Kulturkreis kommst du, damit wir dann sie gut beraten. Oder kommst du aus der jesidischen Community, kommst du aus der sunnitischen, schiitischen, alevitischen, das ist für uns schon wichtig und wie die aufgewachsen sind. Und deshalb will ich nicht jetzt irgendeine Religion oder schlecht machen. Die patriarchalischen Strukturen sind überall.
Auch im Christentum. Ja.
Auch im Christentum. Wir wissen, und als ich damals 73 nach Deutschland kam, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in Kreuzberg gelebt und ich war erschrocken darüber, was für eine Einstellung die hatten, dass die Frauen überhaupt gar keinen Wert hatten oder wie man mit Frauen umgegangen ist. Also für mich war das, ich gedacht habe, es kann nicht sein, dass die Frau nicht arbeiten darf und den Mann fragen soll. Okay, dann ist es wie
das war Gesetz, ne?
Genau, das war Gesetz. Und es geht hier dann auch nicht darum, wer schuld ist oder nicht schuld ist. Es geht darum, dass wir endlich anfangen, miteinander zu arbeiten.
Es geht um Menschen. Ja.
Und es geht um jeden Leben, das ist es. Und wenn sie damit ihr Leib und Leben gefährdet ist, dann müssen wir füreinander da sein. Das heißt dann, wir machen die Arbeit, was schon längst hätte auch politisch mehr da getan werden müssen. Und daher verstehe ich auch nicht, warum es nicht finanziell wirklich so unterstützt wird. Wir werden ja unterstützt mit, ich habe zwei Pädagogen, die bei mir dann Sozialpädagogen arbeiten, mit zum Beispiel mit 25 Stunden. Aber wie vorher ich gesagt habe, wir haben so viele betroffen, dass wir in diese 25 Stunden die Woche nicht wirklich alles auffangen können. Wir schicken schon auch zu anderen Beratungsstellen. Sie kommen wieder zurück. Das Jugendamt braucht uns, Polizei braucht uns, Online-Beratung. Es ist so viel und mein Wunsch wäre dann auch und dass wenigstens in unserer Stadt da nicht Gelder gekürzt werden, sondern im Gegenteil, dass man sagt, gerade da müssen wir Gelder investieren, weil wir machen Integrationsarbeit. Und das wertgeschätzt wird, aber auch, dass man sich Gedanken drüber machen muss. Wenn wir heute anfangen, Gelder zu sparen, werden wir in 10 Jahren, und da sprechen wir uns noch 10 Jahren, weil so lange will ich weiterhin mit dir befreundet sein. Und wenn wir nochmal darüber reden, die Situation wird schlimmer. Wir haben Hass, wir haben Diskriminierung, wir haben Rassismus, wir haben Antisemitismus. Und wie gesagt, wir müssen ein Wir schaffen. Und wenn ich manche Ortsteile mir hier in meiner Stadt Köln angucke, dann erschreckt mich das dann, dass dieses Wir-Gefühl nicht ist. Wir müssen genau auch schauen, wer macht diese Jugendarbeit oder soziale Arbeit.
Ja, oder wo wird keine gemacht? Ne?
Das ist, wo wird keine gemacht? Aber trotzdem muss man dann auch schauen. Du kennst mich, ich bin jemand, der eine große Klappe hat, die Tabuthemen anspricht. Wir müssen auch Menschen, die mit einem Migrationshintergrund, die müssen wir genau auch schulen, damit unsere Jugendlichen und diese Familien nicht in eine Opferrolle kommen. Und wir versuchen, die Leute auch aus einer Opferrolle rausholen. Wir armen Türken, wir armen Kurden, wir armen Marokkaner, wir armen die, wir armen Deutsche, das bringt sie in eine Opferrolle. Und ich denke, diese Arbeit ist es wert. Und deshalb ist mein Wunsch, wenn du Oberbürgermeister wärst, dass du dafür sorgst, dass du wirklich, dass die Gelder nicht gekürzt werden, dass diese soziale Einrichtungen endlich mehr finanzielle Unterstützung bekommen. Und das andere ist, meine Person ist bedroht. Bis heute ist meine Person bedroht. Aber was ist mit dem Schutz meiner Mitarbeiter? Und Opferschutz, alle sind geschützt, aber meine Leute sind nicht geschützt. Ich habe immer wieder Angst und sage, da fährt keine Streife vorbei, es kommt keiner und fragt man mal, wie können wir für ihre Sicherheit schützen und dass meine Mitarbeiter auch Angst haben. Weil das ist eine Beratungsstelle, wo wir mit ganz extreme Themen und Probleme kümmern. Das ist ja nicht so, dass man sagt, ich gehe mal hin und guck mal, ob mein Asylantrag durchgeht oder ich guck mal, die Gelder zu beantragen, wobei man weiß ja, was auch auf Jobcenter und Arbeitsamt dann auch vorkam. Aber mit der Angst auch zu leben. Ich habe gelernt, wenn man mir droht, dann versuche ich damit umzugehen und sage, ja, bevor du mich umbringst, red doch mal erstmal mit mir, warum ich diese Arbeit tue. Und aber meine Mitarbeiter können das nicht. Und das ist auch eine Angst, die ich habe. Ich hoffe nicht, dass dann was passiert. Und daher wünsche ich mir dann, und ich kenne dich so lange und wir reden oft über die Themen und auch der Sicherheit und was hier bei uns in der Stadt sich verändern soll. Du bist mittendrin seit Jahren und ich bin da auch schon überzeugt, wenn du die Möglichkeit, die Macht hast, dass du dann da auch mehrere Steine und Mauern verrücken kannst und wirst, das weiß ich.
Danke für das Vertrauen. Mir war es heute wichtig, Sonja, dir eine Stimme zu geben, dir die Möglichkeit zu geben, diese wichtigen Themen, die du seit Jahrzehnten, also ein ganzes Leben ja bearbeitest, dass viele Leute hören und wir werden auch die Erreichbarkeiten deiner Beratungsstelle, wir werden auf das alles hinweisen, wer sich dafür interessiert, kann das finden und dieser Schutz, den du richtigerweise einforderst, den können und müssen dir staatliche Organisationen geben, aber die muss dir auch die Gesellschaft in Köln geben. Also es muss auch Unterstützung geben von Menschen, die einfach, vielleicht gibt es ja auch mal Leute, die in deiner Beratungsstelle vorbeikommen und einfach mal sagen, wir sind da, wenn was ist, melden Sie sich. Die Wahrnehmung muss geschärft werden. Das machen wir bei vielen anderen Sachen. Das, was du und deine Mitarbeiterinnen machen, das ist eine Arbeit, die ist nicht nicht hoch genug zu schätzen. Du hast einige Anerkennung dafür gekriegt, aber die Anerkennung ist die eine Sache. Das ist genauso, wenn wir in einer bestimmten Corona-Zeit alle auf die Balkone gehen und klatschen. Ist es ein wichtiges Signal, aber damit kannst du nicht aufhören. Alle, die am Menschen arbeiten, die für diese Gesellschaft arbeiten, brauchen Geld, sie brauchen Unterstützung, sie brauchen Wertschätzung und sie brauchen auch einen sicheren Rahmen, dass sie wissen, das, was wir tun, wird von den Menschen in dieser Stadt getragen. Und diese Signale müssen deutlicher werden. Ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beiträgt. Ich sage vielen Dank, dass du so offen über alles gesprochen hast. So kenne ich dich. Ich würde es nicht als laute Klappe bezeichnen. Du bist eine sehr starke Frau, die immer, also auch vor keinem Rücksicht nimmt, vor egal, ob es der Bundespräsident oder sonst was ist. Du sagst das, was du denkst und das freut mich, das schätze ich auch an dir. Und ich hoffe, dass du weiterhin die Kraft hast. Aber pass auch auf dich auf, das ist mir auch wichtig. Ja. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch ganz, ganz herzlich.